Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Wie viel Raum geben wir eigentlich unseren Emotionen? Also nicht im Privaten, sondern auf der Medienbühne. Hier Stefan Beuting aus der DLF Medienredaktion. In unserem Podcast wollen wir dieses Mal über ein medienpsychologisches Phänomen sprechen. Der Anlass dafür ist eine Mail von einem Hörer, von Jens Helmerding aus Köln. Er glaubt, dass Angst, Wut und Trauer genau das sind, was uns bei schwierigen Krisen und Themen am meisten bewegt. Wer in diesen Zeiten den Fernseher anschaltet, im Netz oder der Zeitung unterwegs ist, im Radio, der hört eigentlich nur Krise. Das ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie so und erst recht seit Putin die Ukraine überfallen hat. Diese Weltlage ist zum Verzweifeln. Darüber wollen wir heute reden und vor allem, wie wir medial damit umgehen. Angefangen haben wir mit einem Facebook-Post von Uschi Braun zum Krieg in der Ukraine. Sie schreibt:
Meine Erfahrung in diesen Tagen, ich artikuliere Angst, kann nicht mehr schlafen, werde gescholten, ausgelacht.
Die Resonanz darauf gleich null. Zur Einordnung, Uschi Braun ist Nachrichtenjournalistin beim BR seit 30 Jahren und sie hat sich öffentlich gefragt, warum sie als Nachrichtenprofi nun plötzlich Angst hat und was das mit ihrer Arbeit macht.
Ich kann nur funktionieren, wenn ich das Gefühl habe, in eine fühlende Gemeinschaft eingebettet zu sein. Wie geht es euch?
So transparent gehen wir als Medienmenschen selten mit Emotionen um. Deswegen habe ich Jens Helmerding am Anfang gefragt, ob er als Hörer nachvollziehen kann, was die Journalistin Uschi Braun da so aus ihrer persönlichen Perspektive beschreibt.
Ja, absolut. Ich kann die Frau Braun, heißt sie, glaube ich, sehr gut verstehen. Und mich wundert das eigentlich nicht, dass sie sich da so allein fühlt.
Mhm. Schreiben Sie mal, wie das bei Ihnen war, was Sie uns geschrieben haben.
Gut, der Anlass war auch ein Podcast vom Deutschlandfunk. Es ging damals um Impfverweigerer. Bei diesem Podcast wurde ein Impfverweigerer eingeladen und es wurde mit diesem Impfverweigerer diskutiert.
Ich finde das gut, dass wir jetzt diese Diskussion geführt haben, eben auf wissenschaftlicher Sicht, und in ihrer Welt sind sie halt da und wo sie stehen und können auch nicht weiter, würden gerne weiter wahrscheinlich.
Und was mir aufgefallen ist, ist, dass während des gesamten Podcasts die ganze faktische Ebene nicht verlassen wurde. Was ja gut ist einerseits, denn es geht ja um ein Virus und es geht um wissenschaftliche Erkenntnisse. Nur was ich da wirklich vermisst habe, war, ich sag mal so, die psychologische Ebene. Mein Verdacht war oder meine These oder mein Gefühl war, dass die Person ja vielleicht Angst hatte, sich der vielleicht gar nicht bewusst war, aber er an keiner Stelle die Gelegenheit hatte, das vielleicht auch mal zu äußern.
Also jetzt reden wir ja quasi über eine mögliche Angst von anderen Leuten und vielleicht die Art und Weise, dass wir insgesamt da keine Sprache für haben oder sowas. Also wo kommt Ihnen das vielleicht auch selber so vor? Vielleicht haben Sie ja auch selber Gefühle und so und finden die nicht adressiert in den Medien, in den Publikationen, die Sie so lesen und hören.
Ja, ich finde, wenn wir jetzt aktuell beim Ukraine-Krieg sind, ne, um das mal auch so zu sagen, finde ich es zum Beispiel sehr gut, weil aktuell wird sehr viel über Gefühle gesprochen und über Ängste gesprochen. Und das bekommt auch Raum in den Medien. Das finde ich total gut, da fühle ich mich wohl mit, weil ich mich da auch irgendwie abgeholt fühle in dieser Ebene.
Also Uschi Braun hat da ja komplett, also guckt da auch auf das Thema Ängste und Gefühle drauf, hat aber eine komplett andere Perspektive, richtig?
Ja, ich würde sagen, ihre Perspektive ist, dass sie sich wundert, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dass da keiner drauf einsteigt.
Wie kann das sein? Sie sagen ja eigentlich jetzt gerade, das ist ja so ein Lob, ne? Das müssen wir zusammenkriegen, dass jetzt ja gerade wir fähig sind, über Gefühle und Ängste und Emotionen zu reden.
Also mich wundert das nicht, sagen wir mal so, weil wir sind ja eigentlich auch gar nicht gewohnt, über Gefühle zu sprechen. Mhm. Ja, also das ist ja auch das, was ich bei dieser Impfdebatte vermisst habe. Also dieses ganze Argumentationsgerüst der Impfverweigerer ist ja geradezu abenteuerlich in vielerlei Hinsicht. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Und habe gesagt, naja, wenn die Leute Angst haben, ja, wenn es eine starke Emotion im Hintergrund ist, die sie treibt, die sie hier vorantreibt, dann wundert es mich plötzlich nicht. Sie gehen ja auch nicht auf einen Eiffelturm, wenn sie Höhenangst haben. Obwohl 100 Ingenieure vielleicht unten stehen und sagen, da kann nichts passieren, der kippt nicht um.
Das hätten Sie ja auch, sage ich es mal ganz lapidar, ihrer Frau erzählen können, Helmerding. Aber Sie haben uns das geschrieben. Mit welchem Wunsch, mit welcher Absicht haben Sie das an uns gerichtet?
Weil ich das vermisse einfach in der Berichterstattung zu Corona und zu dem Impfthema. Das war einfach mein Impuls, den ich hatte. Ich habe mit meiner Frau in der Tat darüber gesprochen und da gab es, sie hat ein Buch gelesen und da gab es ein Zitat, das ist so eine chinesische Weisheit, die da heißt, nicht die Fakten, sondern die Gefühle bestimmen den Fortgang der Dinge. Und wir als Menschen glauben ja immer, dass wir faktisch handeln, aber ich glaube das halt nicht. Also ich glaube, dass Emotionen und Gefühle ein großer Treiber sind für unsere Entscheidung, wenn nicht sogar der wichtigste Treiber. Und dieser Aspekt kommt mir einfach zu kurz. Und da war es einfach mein Wunsch, Mensch, wenn wir so ein Problem haben mit der Impfdebatte, kann man das nicht mal aus einer anderen Perspektive sich anschauen.
Interessante Analyse oder eine interessante Beobachtung ist das. Um das zu objektivieren, um da zu gucken, was da dran ist, bin ich froh, dass wir Frank Schwab dabei haben in der Runde. Hallo, Herr Schwab.
Hallo.
Sie sind Medienpsychologe an der Uni Würzburg und beschäftigen sich mit diesen Fragen. Also wenn Menschen miteinander sprechen, haben sie verschiedene Ebenen, sachliche Ebenen, Gefühlsebenen. Und wenn wir das über die Medien tun, dann wird das alles nochmal komplexer. Und Sie beschäftigen sich damit, wie dieser Ablauf funktioniert. Was macht diese Beobachtung mit Ihnen von Herrn Helmerding?
Ja, das stimmt natürlich alles, so wie es gesagt wurde. Und was vor allen Dingen zutrifft, ist natürlich, dass Emotionen sehr wichtig sind. Sie sind, sage ich immer, die Dirigenten unseres mentalen Orchesters. Also sie bestimmen praktisch, wann setzt die Geige ein, wann kommt die Pauken und was soll passieren in unserem Verstand, wenn man so will. Und natürlich bewerten wir die Fakten und das tun wir ganz oft emotional. Wir bewerten die Fakten auf eine emotionale Art und Weise. Und ein ganz schönes Beispiel ist, sind diese Bewertungsschritte, die dabei vonstatten gehen. Und da ist zum Beispiel eine wichtige Entscheidung, ist, wie ich meine eigene Handlungsmacht einschätze. Also kann ich mit der Situation umgehen? Kann ich das bewältigen? Und wenn ich das nicht kann, dann reagiere ich mit Angst. Wenn ich es aber hinkriege, reagiere ich auf den gleichen Fakt mit Ärger. Also wenn ich mir eine hohe Handlungsmacht zuschreibe, ärgere ich mich. Und das ist ja jetzt für die Impfgegner-Debatte oder auch für die Kriegsdebatte ist das ganz entscheidend, wie ich meine Handlungsmacht einschätze. Also ist die hoch, dann ärgere ich mich, dann werde ich vielleicht aktiv. Und wir haben in einer kleinen Studie herausgefunden, wenn der Ärger hoch ist, dann spenden die Leute auch eher. Wenn die Handlungsmacht niedrig ist und Angst auftaucht, dann sind einige auch schon so frustriert oder hilflos, dass sie dann auch nicht mehr spenden oder irgendwie aktiv werden. Von daher ist emotionale Verarbeitung bei vielen Ereignissen ganz wichtig. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und deswegen ist für die gleiche Nachricht für die eine Person ein Ärgernis, für die andere Person angstauslösend. Und die einen können es nicht mehr sehen und es ist ihnen zu viel Emotionalität und für die anderen ist es zu wenig. Also wir sind da immer von unseren eigenen Zuständen und unseren eigenen Selbstzuschreibungen abhängig und kommen dann zu sehr unterschiedlichen Urteilen.
Was glauben Sie, Herr Schwab, welchen Handlungsspielraum haben denn überhaupt Medien, die diese Dinge framen, die diese Dinge weitersagen an andere, das in die eine oder andere Richtung ja zu beeinflussen?
Ja, Sie haben das ja schon gesagt, es gibt so einen Forschungszweig Framing und natürlich kann man, je nachdem wie ich eine Nachricht gestalte und sie erzähle, also wie das Narrativ aussieht, kann ich das eher in die eine oder andere Richtung, ich sage jetzt mal vorschlagen. Ich kann das nicht festlegen, aber ich kann natürlich nahelegen, dass man etwa im konstruktiven Journalismus schon eine Lösung finden wird, dass man schon Handlungsmacht hat und dass man nicht hilflos ist. Und dann würde ich natürlich die Angstaspekte eher reduzieren und vielleicht kommt dann eher sowas wie ein aktivierender Ärger oder moralische Entrüstung und die treibt mich an, was zu tun. Ich kann es natürlich auch in diesem Frame verpacken, das ist aussichtslos, alternativlos, unmöglich. Ne? Dann bin ich natürlich eher in der Angst und in der Trauer eventuell drin. Also da kann man einiges tun, aber es bleibt dabei, das sind Vorschläge. Und Medien haben natürlich unterschiedliche Aufträge. Also die geben sich ja selbst einen Auftrag, was sie da tun. Und da tun die unterschiedlichen Formate unterschiedliche Dinge. Also die Nachrichten versuchen objektiv und sachorientiert und möglichst mit wenig emotional zu berichten. Magazine vertiefen das, zeigen die Schicksale und machen ein anderes, auch einfach vom Zeitformat her, langweiligeres Angebot. Ne? Die Talkshows funktionieren wieder anders, ne? Auch wie sie zusammengesetzt sind, sind da hauptsächlich Experten oder Betroffene und so weiter. Von daher gibt es da eine Vielfalt an Möglichkeiten und das sieht halt je nachdem, was ich nutze, dann auch sehr, sehr unterschiedlich aus.
Klingt nach einer Arbeitsteilung.
Ja, sicher. Ne? Deswegen gibt es ja diese unterschiedlichen Formate. Also die Journalisten sagen ja gerne, es gibt Informationsangebote und Unterhaltungsangebote und es gibt natürlich auch langwellige und kurzwellige. Es gibt zum Beispiel die Kindernachrichten-Logo. Die sind super, die erklären Dinge. Das machen die Nachrichten oft nicht. Die Nachrichten beschreiben Ereignisse und die erklären selten ganze Prozesse und Hintergründe, während Logo immer so ein Erklärstück hat und Dinge dann erklärt. Und das ist natürlich in anderen Formaten dann wieder eher der Fall. Wenn ich jetzt ein Auslandsjournal oder sowas habe, dann macht das ein ganz anderes Angebot.
Herr Helmerding, Herr Schwabs Antwort, hilft die beim Verstehen?
Eine Ergänzung hätte ich dazu, weil ich persönlich habe mich ja impfen lassen, weil ich Angst habe, schwer zu erkranken. Na, bei anderen Personen, und das ist ja auch eine große Menge, das sind ja bei uns in Deutschland einige Millionen, die sich nicht haben impfen lassen, scheint ja eine ähnliche Emotion, eine ähnliche Angst, genau das Gegenteil ausgelöst zu haben, nämlich sich nicht impfen zu lassen. Deswegen finde ich es ganz gut, was Herr Schwab gesagt hat, dass das total individuell ist. Und ich glaube, das macht das auch so schwierig. Ne? Und was mir noch aufgefallen ist, ich kann mich da total wiederfinden, mein Sohn ist 9 Jahre alt, deswegen gucke ich regelmäßig Logo. Und bei Logo ist es in der Tat so, dass bei der Impfdebatte über Ängste der Kinder gesprochen wurde. Da wird es offensichtlich gemacht. Das fand ich sehr gut.
In den ersten Minuten, die wir jetzt besprochen haben, finde ich das ganz interessant. Da kommen so Erkenntnisse raus. Ich bin jetzt seit vielen Jahren schon Journalist und ich frage mich, habe ich das mal eigentlich so derart gelernt und verstanden, dass diese wichtigen Aspekte eigentlich auch in meine Arbeit einfließen, also in die Art und Weise, wie ich ja sende, wie ich Themen anpacke und erzähle. Bei mir spielt das aber alles noch eine viel kleinere Rolle als bei Sandra Schulz, die auch bei uns in der Runde zu Gast ist. Hallo Sandra.
Hallo.
Im Vergleich zwischen uns spielt das eine viel kleinere Rolle, weil du ganz viel prominente Sendezeit bestückst. Du moderierst die Informationen am Morgen und in diesem Zusammenhang framest du ja ganz viel, bewusst oder unbewusst, was einfach Menschen dann zu Hause hören und denken. Was machst du mit diesen Sachen, die wir da gerade besprochen haben?
Die machen mit mir eine ganze Menge. Also ich bin ja aus dem Team unserer Informationssendungen, die eben wirklich ganz stark diesen Fokus haben zu informieren. Wir sind natürlich oft diejenigen, die diese bedrückenden, die oft schlechten Nachrichten an dem Morgen nicht nur überbringen müssen, sondern ja auch in irgendeiner Form für uns selbst fassen und aber auch quasi schon im selben Atem- oder Gedankenzug auch diskutieren und irgendwie die Diskussionen darum fortschreiben müssen. Also ich habe dieses laienpsychologische Wissen natürlich, dass wir, obwohl wir uns gerne für Kopfmenschen halten, dass wir doch im Wesentlichen bauchgesteuert sind. Herr Schwab, Sie korrigieren mich, wenn ich das jetzt zu holzschnittartig schildere. Also ich habe dieses Wissen. Ich muss aber doch sagen, dass unser Adressat, also das sage ich jetzt für unser Team, für unsere Sendungen, dass unser Adressat doch in erster Linie das Hirn ist und nicht der Bauch. Also ich würde eben im Falle von schlechten Nachrichten, und die hatte ich nun gerade am 24.02. zu überbringen, ich war nämlich diejenige, die an dem Morgen die Informationen am Morgen bei uns im Deutschlandfunk auch moderiert hat.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Von einem dunklen Tag, von einem schrecklichen Tag für Europa spricht der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Morgen hat der russische Präsident Putin den befürchteten Angriff auf die Ukraine befohlen. Frage an unseren Korrespondenten Florian Kellermann in Moskau.
Also in dem Fall ist es überhaupt nicht mein Ziel, emotional auf die Themen zu blicken. Es ist auch überhaupt nicht mein Ziel, Emotionen bei meinen Hörerinnen und Hörern zu erzeugen, obwohl ich eben weiß, dass ich das zwangsläufig tue, eben einfach jetzt speziell an diesem Tag mit diesen schlimmen Nachrichten, mit ja diesem Kriegsausbruch da an diesem Morgen, läuft das bei mir mit. Aber es spielt für mich als Person eine eher untergeordnete Rolle, weil also für mich ist trotzdem in dieser Moderatorinnenrolle Angst kein so großes Thema, weil ich einfach auch emotional andere Dinge zu tun habe an so einem Morgen. Also den Überblick zu behalten, alle Absprachen zu treffen. Also damit bin ich dann natürlich vollkommen ausgelastet und Angst zu haben, dazu hätte ich tatsächlich überhaupt keine Zeit.
Du musst funktionieren.
Ja, also das habe ich auch nach der Sendung gedacht. Wir haben ja eine vierstündige Frühsendung, sind dann noch um eine Stunde in die Verlängerung gegangen. Und ich bilde mir ein, dass ich schon im Laufe des Morgens verstanden habe, was los ist. Aber tatsächlich über lange Strecken in so einem Autopilotenmodus gelaufen bin. Also das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, Autopilot im Sinne von, dass ich nur funktioniert habe, aber dass ich eben 0,0 emotional auf diese Themen gucken konnte, einfach weil ich wusste, also wenn ich jetzt einbreche, das ist dann einfach nicht Teil meines Jobs.
Also da würde ich gerne noch was zu sagen, weil das ist nicht der Punkt, den ich meine. Also ich als Hörer finde das auch gut, dass da morgens die faktischen Informationen verbreitet werden. Das ist, glaube ich, gar nicht der Ort, wo sowas stattfinden kann. Ich möchte das auch so. Aber es gibt ja in der Medienlandschaft noch andere Möglichkeiten, wo man sich mit diesem Thema Emotionen, Gefühle, was macht das eigentlich mit mir? Was für Einfluss hat das auf unsere Entscheidungen und Verhaltensweisen, wo man dem mehr Raum geben kann? Und ganz ehrlich, zumindest so wie ich es beobachtet habe, nicht nur beim Deutschlandfunk, ich habe gerade einmal diesen Podcast zitiert, auch in den Talksendungen im Fernsehen, da wäre ja der Raum da. Eingeladen wurden Experten, Virologen, was gut ist, Ärzte, was gut ist, aber mir fehlten Psychologen als Experten.
Ja, es kommt aber auch immer auf das Format an. Ne? Das war ja so, welches Format lässt welches Vorgehen zu? Und natürlich gibt es jetzt all diese Ängste und man könnte die in bestimmten Formaten thematisieren. Und inwiefern das dann Grenzüberschreitungen sind, ist ja dann immer auch eine Frage, ne? Also was hat man vorher mit den Teilnehmenden abgeklärt? Wozu hat man die eingeladen und was ist eigentlich das Thema? Das sind alles so Überlegungen. Und da gibt es ja auf der Journalistenseite dann halt so normative Vorstellungen, also die man im Rahmen seiner Ausbildung und auch mit dem Redaktionsteam entwickelt. Was wollen wir hier? Wie soll das sein? Welche Ziele verfolgen wir damit? Und das fließt natürlich da alles mit ein und spielt eine ganz gewichtige Rolle.
Glauben Sie denn, dass es einen öffentlichen Ort gibt, an dem man so, oder ein Format, weil Sie jetzt auch von Formaten sprechen, an dem man so hoch privat sich in die Seele gucken lässt, also gerade über Angst zu sprechen, das ist ja was ungeheuer viel Mut erfordert.
Ja, es gibt ja schon Versuche, praktisch auch so therapeutische Formate zu entwickeln, wo man sagt, wollen wir nicht so Therapiegespräche auch mal online bringen, was immer so an der Grenze, ne, dann zu einer auch übertriebenen Selbstoffenbarung dann natürlich Probleme generiert. Es gibt dann in den Internetdiensten unterschiedliche Foren und Angebote, wo man natürlich auch über Ängste reden kann, also Selbsthilfegruppen digitaler Natur oder so, die das dann zulassen. Die gibt es vielleicht nicht so unbedingt jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Radio, aber Versuche, das zu machen, die dann auch teilweise ja gescheitert sind, gab es schon. Mhm. Jetzt die Angstthematik, vielleicht nochmal, wenn man es zurücknimmt, natürlich ist das immer ein Thema. Wir hatten so kurz die Bemerkung, naja, die meisten Nachrichten sind ja schlechte Nachrichten oder schlimme Nachrichten. Und natürlich sind die meisten Nachrichten, wenn man sie vom Kern her betrachtet, sind die potenziell angstauslösend. Also wir berichten ja nicht drüber, dass Karl Kowalczyk heute gerade nach Pusemuckel gefahren ist, ne? Wo also jetzt gar keine Emotion auftauchen könnte. Sondern wir berichten schon über die Dinge, die potenziell gefährlich, also angstauslösend sind. Und das ist auch das, was die Nachrichten hauptsächlich tun, nämlich potenzielle Bedrohungen, die am Horizont auftauchen, skizzieren. Also die sind schon von ihrer Selektion her, machen die nicht 50% gut, 50% schlecht, sondern sie machen 80-90% bedrohliche Nachrichten, die potenziell angstauslösend sein können.
Das kommt mir an dieser Stelle ganz hilfreich vor, das einfach nochmal zu erklären, wie diese Nachrichtenauswahl auch oft zustande kommt. Also die klassische Trias unserer Kriterien, das ist, wir fragen, ist eine Information neu? Ist sie interessant? Ist sie relevant? Und das ist sozusagen der Filter, durch den Themen bei uns laufen. Und das ist eben die publizistische Erfahrung jetzt seit langer, langer Zeit, dass durch diesen Filter dann oft die Nachrichten sind, die eben nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig sind, die jetzt keine Euphorie-Schübe auslösen. Das ist ein Zustand, der, soweit ich weiß, die meisten Journalistinnen und Journalisten auch nicht gerade glücklich macht. Aber ich finde, also gerade im Vergleich zu den Alternativen, dass immer noch, ja, das dann sozusagen den am ehesten noch hinzunehmenden Makel, dass dann unterm Strich am Ende des Filters, dass dann da doch sehr viele negative Nachrichten sich durchsetzen in der Konkurrenz zu anderen.
Während wir drüber sprechen, merke ich hier an der Stelle, Angst hat, ist ein Thema, was uns alle bewegt. Aber wenn wir drüber sprechen, dann hat natürlich der Raum eine große Rolle. Und wenn der Raum so groß ist wie in der Frühsendung bei dir, Sandra, dann verstehen alle, jetzt muss man genau gucken, wer da die ganzen Adressaten sind und wer da, was da das angemessen ist. Nichtsdestotrotz, als du gerade davon erzähltest, wie es dir da ging, das an einer Stelle zu verbalisieren, hätte das nicht ganz viel so geöffnet an dem Morgen, weil viele haben doch wahrscheinlich auch gedacht, Mann, was hat die da gerade für einen Job? Die muss einfach ja nur funktionieren. Gibt es zwischen gar nicht und voll funktionieren und auf der anderen Seite sich da komplett öffnen und seine Professionalität verlieren, gäbe es da nicht vielleicht doch noch einen Schritt, den man in diese Richtung gehen könnte?
Ja, wahrscheinlich schon. Also dazu muss man wissen, dass das einfach unser Verständnis unserer Informationen am Morgen ist, dass wir da als Personen ja nahezu nicht in Erscheinung treten. Also wir sind in unserer Sendung ganz wenig drauf gepolt, dass ein Moderator, eine Moderatorin da ständig auftaucht. Wir sind ja auch ein ziemlich großes Team. Wir sind so 14, 15, 16 Leute, die da diese Informationen am Morgen moderieren. Und also Teil unseres Verständnisses in unserer Redaktion ist, dass wir eben keine große Rolle spielen als Person. Ich würde allerdings auch sagen, also an dem Morgen, an diesem, ja, im negativen Sinne historischen Morgen, da hätte man das sicherlich, hätte man sich mal neben sich stellen können und sagen, also sowas habe ich ja auch noch nicht erlebt. Aber ich weiß eben dann auch im nächsten Schritt wieder nicht, ob das für die Hörerinnen und Hörer so interessant ist. Also was wir ja auf jeden Fall vermeiden wollen, ist eben unseren Hörerinnen und Hörern so ins Ohr zu kriechen als Person. Und ich weiß nicht, ob nicht doch an dem Morgen quasi jedes Fitzelchen, das unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten beisteuern konnten, an Reaktionen, wer was gesagt hat, an Einschätzungen, ob das nicht dann doch für die Deutschlandfunkhörer interessanter ist, als wie diese Sandra Schulz sich da jetzt an diesem Morgen im Studio fühlt.
Ich würde ganz gerne mal die drei Auswahlkriterien angehen, ne? Also interessant, neu und relevant. Und bei der Relevanzgeschichte ist das so, dass so eine zentrale Aussage in der Emotionstheorie und Forschung ist, alles, was relevant ist, ist immer auch emotional. Oder Emotionen sind Anzeiger von Relevanz. Also wenn etwas Relevantes auftaucht in unserem Leben, dann haben wir dazu auch eine Emotion. Ne? Wenn das nicht so ist, dann ist halt langweilig. Das ist dann auch so eine Emotion, ne? Aber die ist nicht so intensiv. Aber das ist praktisch, das geht Hand in Hand. Von daher ist Nachrichten immer sowas wie die Quadratur des Kreises. Ne? Also ich versuche, etwas Relevantes zu finden und das aber nicht emotional darzustellen, weil ich dem Rezipienten die Freiheit geben will, dass er seine eigene Bewertung da heranträgt an die Fakten oder möglichst objektive Skizze der Welt da draußen. Das ist, glaube ich, so eine Grundidee. Man hält sich zurück, man bietet nichts an oder möglichst wenig und hofft, dass der mündige Zuhörer und der mündige Seher das dann selber übernimmt.
Geht das denn?
Nein.
Funktioniert das? Nein.
Nein, man kann das nur versuchen. Also deswegen Quadratur des Kreises. Also ich glaube, man framet immer, man gibt immer eine Tendenz. Wenn Sie die Nachricht vorlesen, ist in Ihrer Stimme ne? Da ist etwas drin, das merkt man, man spürt das und da sind wir unheimlich sensibel, ne? Also wenn die Frau Slomka mal die Augenbraue hochzieht oder so, ne? Dann wissen wir, dass ihr das jetzt gerade nicht gefällt, auch wenn sie es nicht sagt.
Die Bundesaußenministerin ist uns zugeschaltet. Was können Sie mehr tun?
Das merken wir alles. Wir merken natürlich auch, wie eine Geschichte aufgebaut ist, wer als Schuldiger in Aussicht gestellt wird und wie man das, also da kann man ganz viel geliefert Hinweisreize, wie das Gegenüber das meinen könnte. Und das versucht man halt so gering wie möglich zu halten und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Anspruch, den man an sich stellen sollte.
Ich fühle mich noch nicht richtig verstanden als Hörer. Frau Schulz, das ist gar nicht, Sie machen das prima, also als Hörer finde ich das große Klasse und das ist genau meine Erwartungshaltung und mein Wunsch, dass die Medien das genauso machen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das ist auch, glaube ich, nicht das Format, wo das reingehört.
Also Ihren Punkt habe ich verstanden, dass es eben die Frage nach anderen Formaten ist, wo sowas stärker auch eine Rolle spielen könnte.
Und das, was Sie gerade gesagt haben, das sehe ich auch. Ich glaube, deswegen könnte es auch ein Weg sein, eine theoretische Ebene zu finden. Was macht Angst grundsätzlich mit uns? Was kann das auslösen? Da brauche ich ja nicht jetzt eine Therapiesitzung draus zu machen.
Ja. Herr Helmerding, Ihre E-Mail hatte noch einen zweiten Teil. Den finde ich ganz interessant. Also während man jetzt ja vielleicht noch denken könnte, das sind ja eigentlich auch Geschmacksfragen, ne? Ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen weniger, fand ich den zweiten Teil Ihrer Mail sehr interessant, wo es darum ging, wie handlungsfähig ist eigentlich unsere Gesellschaft? Und dann haben Sie so von so Blockaden gesprochen in verschiedenen Themenbereichen und die These geäußert, dass eben es damit zu tun haben könnte, dass wir eben zu wenig über die Ängste reden oder uns die eingestehen, die dahinter liegen und immer so tun, als ob wir Klimawandel impfen, als ob das alles Sachen sind, die wir sachlich diskutieren müssten.
Also am Beispiel der Impfdebatte habe ich das ganz deutlich empfunden, ne? Also die Medien haben aus meiner Sicht ja auch eine ganz wichtige und verantwortungsvolle Rolle. Beispielsweise, sie können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, diese Impflücke zu schließen. Und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft uns auch vielleicht ein Stück weit öffnen müssen, dass es selbstverständlicher wird, auch über diese Emotionen zu reden. Und da, glaube ich, haben die Medien einen ganz wichtigen Beitrag, den sie zumindest leisten könnten.
Kann ich ganz kurz nochmal reagieren darauf, einfach mit der Klarstellung, die mir jetzt als Journalistin einfach total wichtig ist, dass ich ja als Journalistin, als Moderatorin nicht die Agenda habe, die Impfquote zu steigern. Ich gebe jetzt über mich persönlich preis, dass ich es als Privatperson auch gut fände, wenn die Impfquote höher wäre. Aber das ist ja als Moderatorin, das ist ja als Journalistin überhaupt nicht meine Agenda. Also diese Trennung finde ich absolut wichtig. Und ich wollte, Stefan, jetzt falle ich dir so ein bisschen ins Wort, aber ich wollte eigentlich das, was der Herr Helmerding sagt, tatsächlich auch gerne weiterentwickeln zu einer Frage an Herrn Schwab. Denn wenn wir jetzt die Rückmeldung bekommen, das ist alles ein bisschen kurz gekommen, diese Emotionen und deren wichtige Rolle aufzudröseln. Hätten Sie vor Ihrem geistigen Auge die Idee für ein Format, in welchem Kreise man über sowas sprechen könnte, dass dann eben nicht sozusagen der Einzelne sich so privat in die Seele gucken lassen muss, sondern dass man das einfach dann natürlich auch schon wieder auf abstrakterer Ebene, dass man es einfach stärker erklärt?
So, jetzt andere Formate, würde ich auch sagen, also die therapieartigen Ansätze, die ja teilweise immer das Risiko haben, dass man Leute bloßstellt. Wir hatten das so in den 80er, 90er Reality-TV, die ganzen heiße Stuhl und was es da so gab, ne, und auch teilweise als Format, der ja noch existiert, sind immer ein bisschen problematisch, finde ich. Also ich wäre jetzt auch nicht für diese Therapieangebote, sondern eher so, dass man die Expertise des Funktionierens von Menschen eben mit dazu holt, also Psychologen mit einlädt, die dann Dinge erklären. Wieso ist das so? Wieso unterscheiden wir uns so? Warum verarbeiten die einen Menschen das so, die anderen verarbeiten das anders? Das kann man ja durchaus, ne, wissenschaftlich versuchen, dann auch relativ sachlich zu erklären, wieso das so sein könnte und was man da vermutet. Und das wäre vielleicht ein Weg, wobei das jetzt auch nicht, ne, also ich will jetzt nicht für eine Durchpsychologisierung des Medienangebots, das ist ja auch, wird ja auch furchtbar, ne, Aber man kann an der einen oder anderen Stelle, könnte man so etwas mit einfließen lassen, dass man das mal erklärt, warum die Menschen zu so unterschiedlichen Entscheidungen kommen und so unterschiedlich die Dinge erleben.
Jetzt habe ich von meinem inneren Auge, ich weiß nicht, ob das zutrifft, Helmerding, jetzt war so fast, haben sich die beiden Ideen übereinander gelegt, ne? Das ist jetzt vielleicht so eine psychologische Kompetenz. Was liegt denn hier eigentlich unter der Faktenebene, dass die nochmal so einer Lanz-Runde oder so einer Anne-Will-Runde beigestellt wird? Ist es sowas in der Richtung?
Ja, sowas in der Richtung kann ich mir gut vorstellen, ja. Also es fehlte für mich ein Experte, der das mal von der psychologischen Seite erörtert, was da mit den Menschen gerade passiert beim Thema Impfen, ja. Weil, Frau Schulz, Sie haben gerade ja auch gesagt, Sie haben auch so das diffuse Gefühl, wir als Menschen sind hauptsächlich bauchgesteuert, aber Raum bekommt dieses Thema Bauch für mich halt viel zu wenig, wenn es denn doch so entscheidend ist.
Also als Psychologe muss man sagen, das ist ja nicht so, das gibt so einen Spruch, das heißt, wenn es nicht logisch ist, dann ist es psychologisch. Also praktisch alles, was irgendwie irrational ist, ist dann Psychologie. Tatsächlich ist aber die akademische Psychologie unheimlich logisch. Und selbst unsere Emotionen sind natürlich rational. Die sind nicht irrational. Ne? Auch die Angst ist nicht doof oder irgendwie unangemessen, sondern die hat natürlich eine andere Art von Gewichtung und Logik als jetzt die kalte Rationalität eines Schachcomputers oder jemand, der wie Spock das analysieren würde, den es ja gar nicht gibt. Ne? Also von daher hat auch das ist etwas, was man versuchen kann zu erklären und versuchen kann zu verstehen. Und man muss nicht praktisch immer in das reine Bauchdasein abrutschen, wo dann alle weinen oder ausflippen oder sich anschreien. Sondern das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu verstehen, wie kommt man zu Bewertungen, welche Phänomene tauchen da auf, warum ist das so unterschiedlich, was weiß man darüber. Bis hin zu neurologischen Phänomenen, die man da natürlich diskutieren kann.
Jetzt kommt es mir so vor, als ob es so ein Bild von einem Journalisten gibt, als so einem harten Hund, den nichts umhaut. Und das ist so der Goldstandard. Und jeder, der da so vorher vielleicht so Zweifel hegt oder auch mal sagt, so boah, da sind so Gefühle in mir, die kriege ich überhaupt noch nicht sortiert, aber ich soll mich jetzt schon dazu verhalten, der wirkt ja dann im Vergleich zu diesem harten Hund schwach. Frage, Herr Schwab, sehen Sie auch so eine Setzung im Journalismus? Und meine bange Frage, wird es besser? Also weicht sich das vielleicht ein bisschen auf?
Ja, also die Kommunikatorforschung, sprich, was machen die Journalisten da eigentlich und warum und so weiter, ist relativ unterbelichtet in meinem Forschungszweig. Ne? Man weiß da einiges, aber jetzt auch nicht so viel wie Wirkungsphänomene oder was Inhalte von Medien angeht. Von daher, was man da sagen kann, ist, dass das natürlich Persönlichkeitsaspekte sind, die eine Rolle spielen. Es hängt von der Norm in der Redaktion ab. Es hängt davon ab, welches größere Mediensystem bediene ich da gerade und wie reagieren meine Zuschauer natürlich auch. Also was kriege ich an Feedback und wie passe ich mich da an? Von daher glaube ich, das ist immer auch eine Verhandlungssache und eine Frage der jeweiligen Normsetzung in den einzelnen Redaktionen, die da stattfindet und inwiefern da Kompetenz besteht hinsichtlich dessen, was das mit dem Rezipienten macht, das weiß ich nicht so genau. Ne? Also hat die Journalismusausbildung da ein tieferes Einsehen oder hat sie das eher nicht? Also ich vermute, es ist doch sehr normativ und es ist wenig im Sinne von deskriptiv wissenschaftlich, was weiß man darüber? Ne? Also ich dilettiere da ein wenig, weil das nicht mein Kernforschungsbereich ist, wie Journalisten im Detail ticken. Aber es ist schwierig, daran zu kommen. Ne? Also es ist nicht so, dass man da sehr viel drüber weiß, wie das im Kopf der Journalisten aussieht und wie die ticken.
Sandra, wie sieht es in deinem Kopf jetzt gerade aus?
Also in meinem Kopf sieht es so aus, dass ich jetzt, glaube ich, transparent machen kann, dass in der Tat in meiner journalistischen Ausbildung Psychologie nicht vorkam, wie auch überhaupt insgesamt in meiner Ausbildung nicht, weil ich vor der Journalistenausbildung Jura studiert habe. Da habe ich gerade noch mal in meinem Hirn gekramt und da gibt es tatsächlich, also findet auch Psychologie oder Erörterungen darüber gar nicht statt. Ich habe mich gerade gefragt, wie das wohl, weil ja auch die Journalistenausbildung so divers ist und es ja eigentlich nicht den Weg gibt den Ausbildungsberuf Journalistin oder Journalisten, wie das wohl in anderen Ausbildungen so aussieht. Aber ich vermute, das ist jetzt ein wild guess, dass Herr Schwab da recht hat, dass diese psychologischen Aspekte, dass die einfach nicht besonders breit vorkommen. Obwohl ich auch noch mal ganz deutlich widersprechen muss diesem Bild vom harten Hund. Also das ist überhaupt nicht mein Selbstbild, kann ich, glaube ich, auch relativ guten Gewissens über unser Team sagen. Also harter Hund, das wäre mir jetzt schon wieder zu emotional. Also so als hart zu gelten oder irgendwie als die da zu beißen, das hat überhaupt nichts mit meinem Selbstbild zu tun, sondern ich würde sagen, ich bin da in den Sendungen immer diejenige, die idealerweise die Gegenargumente dessen recherchiert hat, was mein Gegenüber im Interview sagt und dann diese Gegenargumente versucht, möglichst prägnant zu nennen.
Gestartet sind wir in die Diskussion mit dem Wunsch von Jens Helmerding, dass Medien mehr Raum dafür schaffen sollten, diejenigen Emotionen zu verdauen, die unsere Berichterstattung nun mal zwangsläufig auslöst. Diskutiert haben wir das mit der Journalistin Sandra Schulz aus dem Moderationsteam unserer Informationen am Morgen und mit dem Medienpsychologen Frank Schwab. Herr Helmerding, was bleibt bei Ihnen übrig nach unserer Diskussion?
Ich finde zunächst einmal total klasse, dass der Deutschlandfunk sich dieser Diskussion stellt. Das finde ich total großartig. Ich habe die ganze Zeit, insbesondere bei Ihnen, Frau Schulz, eine gewisse Reaktanz gefühlt, sage ich jetzt mal, also eine gewisse Wehr, was ja auch okay ist, weil in Ihrem Nachrichtenformat würde ich das auch gar nicht sehen, was ich schon gesagt habe. Ja, und
das habe ich verstanden, in der Tat.
Ja, und mein Wunsch ist einfach, dass das Thema jetzt einfach auch mal weiter diskutiert wird, welche Chancen auch da drin liegen. Ne, weil psychologische Effekte sind ja genauso, sind ja keine Voodoo-Wissenschaft, sondern genauso faktisch orientiert, wissenschaftlich orientiert, wie andere Fakten auch.
Am Ende der Diskussion waren wir uns alle einig, dass die Frühsendung im Deutschlandfunk morgen nicht radikal anders klingen wird, als sie es heute tut. Aber wir haben trotzdem Ideen entwickelt. Mehr gemeinsames Verständnis dafür, wie entscheidend Emotionen sind für die Rezeption von Medien. Und wir haben gelernt, dass uns noch an manchen Stellen die Vokabeln fehlen und die Formate, um damit souverän umzugehen.
Also ich fand die Klarstellungen oder sozusagen dieses das bisschen, was wir aneinander vorbeigeredet haben, ich glaube, das war jetzt einfach so.
Ich habe es auch nicht als schlimm empfunden. Vielleicht könnte man ja auch sagen, Frau Schulz, ich weiß jetzt nicht, Sie haben ja auch Kommentare in Ihrer Morgensendung. Da gäbe es ja vielleicht auch Raum dafür, das mal aus der Perspektive, also aus einem Perspektivwechsel sozusagen mal zu beleuchten.
Wobei das sind diese Presseschauen.
Ja.
Da zitieren wir ja Pressestimmen.
Nee, sie sind einfach zu faktisch.
Ich nehme das Kompliment an.
Das dürfen Sie auch, das können Sie ganz, ganz sicher.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
Von mir auch ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Vor dieser Folge hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, dass das, was Jens Helmerding hier angesprochen hat, eine Aufgabe für den Journalismus sein könnte. Jetzt, Jens Helmerding im Ohr, wird das anders sein. Und klar ist, gut wäre das doch, hier drauf aufzubauen und das nochmal aufzugreifen. Wenn Sie eine Idee haben, wie wir das machen können, schreiben Sie uns gerne. Oder auch mit einem ganz anderen Medienthema, über das Sie mit uns gerne sprechen wollen. Immer her damit, wir freuen uns, wirklich. Am besten schicken Sie eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort und dann @deutschlandfunk.de. Stefan Beuting sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.